Also, das Thema Endzeit beschäftigt Christen schon lange Zeit. Nämlich seitdem Jesus auf der Erde war und wieder zurück in den Himmel gegangen ist. Und das ist jetzt rund 2000 Jahre. Mich würde jetzt mal interessieren, wenn wir das Thema Endzeit hören, was kommen uns da für Gedanken? Was verbindest du mit Endzeit? Lukas hat schon eben gesagt, wenn er Endzeit hört oder daran denkt, dann kommen nicht so gute Gefühle auf. Oder wie war das? Okay, lasst uns doch einfach mal kurz zusammentragen. Was verbindest du mit Endzeit? Was macht das mit dir? Ich schreibe hier die Sachen auf. Einfach reinrufen und dann kommt es an die Tafel. Also. Hammergehen. Ui, wie schreibt man das? Hammer. Kommt noch irgendwo ein H rein, oder? Hammer. Geh, Torn. Ach, ist jetzt wurscht. So. Gut. Ja, sehr gut. Weiter. Kurze Zeit, okay? Mhm. Unsere Zeit, unsere. Unsere Zeit, ja. Wachsam sein. Wachsam. Wachsam sein, ja, sehr gut. Entscheidung, ja. Schreiben wir gleich so hin hier. Entscheidung, ja. Ja. Schreib mal Stunde oder Tag, Fragezeichen. So. Große Ernte, ja.
Jesus kommt wieder. Mhm.
Ja. Leiden mehren sich. Schreiben wir hier unten hin. Leiden mehren sich. Ja, schreiben wir Matthäus 28, 20, Gott. Ah, der Beginn der Endzeit, ja, gute Frage. Oh, ja. Der Endzeit, Frage, okay. So. Ich denke, wir lassen es mal, das reicht. Super, vielen Dank, ihr habt gute Sachen gebracht. Wann beginnt die Endzeit? Ganz gute Frage zum Schluss. Endzeit ist ja ein Zeitabschnitt, der auf ein Ende hinausläuft, sagt ja schon das Wort. Und es gibt genau genommen zwei Arten von Endzeit. Es gibt die persönliche Endzeit und es gibt die globale Endzeit. Die persönliche Endzeit beginnt mit unserer Geburt. Das heißt, die hat schon begonnen. Wir alle sind geboren worden und von dem Moment an läuft die Uhr. Und irgendwann ist die Uhr abgelaufen. Und dann ist unsere Endzeit zu Ende. Das heißt, jeder von uns lebt schon in einer persönlichen Endzeit. Das ist uns nichts Neues, aber es ist gut, sich das neu bewusst zu machen. Und es gibt eine globale Endzeit, von der hat Jesus geredet. Er hat gesagt, dass er wiederkommen wird und wird die Welt, die gefallene Welt, und wir wissen, dass die Welt seit dem Sündenfall nicht mehr so perfekt und so gut ist, wie Gott sie mal gemacht hat. Diese gefallene Welt wird er erneuern, wird sie erlösen und wird was Neues machen. Also er wird eigentlich eine ganz gute Zukunft schaffen. Da ist er jetzt schon dabei, das vorzubereiten. Und diejenigen, die zu ihm gehören, dürfen diese Zukunft miterleben. Das hat Jesus gesagt in einer Situation, als er im Tempel gelehrt hat. Jesus war im Tempel und wollte rausgehen. Und seine Jünger, die wollten Jesus den Tempel zeigen, die Tempelgebäude. Sie waren beeindruckt von diesem großen Bau. Und da sagt Jesus, gell, ihr seid fasziniert von den Gebäuden. Aber ich sage euch, es wird kein Stein auf dem anderen bleiben von diesem Tempel. Und dann hat er in diesem Zusammenhang ihnen noch einige Dinge mehr erklärt und vorausgesagt. Er hat gesagt, es werden außerdem auch Erdbeben kommen, Katastrophen, Kriege, Hass, Leid. Das sind die sogenannten Endzeitreden, Matthäus 24 und 25. Und das hat gar nicht so lange gedauert, nämlich 70 nach Christus, das ist also rund 40 Jahre später, fing an, diese Vorhersagen, die Jesus da gebracht hat, sich zu erfüllen. Die ersten Sachen haben sich erfüllt, nämlich als die Römer Jerusalem überfallen haben und haben die Stadt geplündert und haben den Tempel in Brand gesetzt. Dort sind die Goldverzierungen geschmolzen und in die Mauerritzen geflossen. Und die Römer haben die Steine auseinandergerissen und haben das Gold aus den Ritzen gegraben und gekratzt und haben dabei keinen Stein auf dem anderen gelassen. Also da ist wirklich kaum noch ein Stein da geblieben, wo er war. Da hat sich schon zuerst das erste Mal erfüllt, das, was Jesus da vorausgesagt hat. Aber auch die anderen Dinge, die Jesus gesagt hat, sind immer wieder über die Jahrhunderte bis heute in Erscheinung getreten. Kriege, Naturkatastrophen, Erdbeben. Aber das Ereignis, dass Jesus wiederkommt, das ist bis jetzt noch nicht passiert. Und immer wieder haben Leute Anlass gehabt zu denken, jetzt in unserer Zeit ist das Ende der Endzeit gekommen. Das haben schon die ersten Christen gedacht, als der Kaiser Nero Christen weggefangen hat und hat sie als lebendige Fackeln in die Straßen von Rom gestellt. Also gesagt, jetzt, also das ist ja wirklich, jetzt kommt das Ende. Also schlimmer geht's nicht. Und dann im Mittelalter, als die Pest durch Europa gezogen ist, sind innerhalb von 7 Jahren 25 Millionen Menschen gestorben. Da haben die Leute Anlass gehabt zu denken, jetzt kommt das Ende. Und dann ging es weiter, 200 Jahre später, im Jahr 1527. Da ist ein großes Heer, 24.000 Menschen, Söldner aus Spanien und Landsmänner aus Deutschland, sind nach Rom gepilgert und haben Rom überfallen und haben gemordet und haben Brände gelegt und haben gewütet in Rom. Und da ist die Hälfte der Bevölkerung in Rom gestorben. Und in dieser Zeit hat Martin Luther geschrieben, seit der Geburt Christi gab es nichts, was den letzten 100 Jahren in dieser Welt gleiche. Also in dieser Zeit von Luther haben die Leute gedacht, also wenn sowas passiert, jetzt geht es doch irgendwie zu Ende. Und dann verging Zeit und dann kam der 30-jährige Krieg. 30 Jahre Krieg in Europa. Und das sind 40% der Landbevölkerung sind gestorben an den Folgen vom Krieg oder an Seuchen. Und dann kamen später die Napoleonischen Kriege, wenn ich es richtig weiß, waren es 3. Der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg. Zwischendurch noch die Spanische Grippe. Allein in der Spanischen Grippe sind innerhalb von ein paar Jahren 50 Millionen Menschen in Europa gestorben. Das sind Zahlen, gell? Die nimmt man einfach so auf. Aber muss man sich die Situation vorstellen, wenn ich in dieser Zeit gelebt hätte, in einer dieser Krisenzeiten, hätte ich wahrscheinlich auch gedacht, jetzt ist es soweit, jetzt geht es zu Ende. Aber seit 2000 Jahren steht immer noch die Frage, unabhängig von den Umständen, was hier oder da passiert, was ist denn mit Jesus? Wann kommt er wieder? Und Jesus hat sich da ja gar nicht festgelegt, weil er es selber auch nicht wusste. Jesus hat es offen gelassen, wann er wiederkommt. Aber er hat seinen Jüngern eine Sache ans Herz gelegt. Eine. Und die wollen wir uns jetzt ein bisschen genauer ansehen. Und zwar hat er diese eine Sache in einem Gleichnis verpackt. Jesus hat ja öfters Dinge, die wichtig waren, entweder in einem Bild oder in einem Gleichnis den Menschen erzählt, damit sie es besser verstehen konnten. Und wir wollen uns jetzt das Gleichnis von den 10 Jungfrauen ein bisschen genauer ansehen. Wir kennen das alle ganz gut, aber ich denke, ich hoffe, ich wünsche mir, dass da vielleicht was Neues drin ist, was wir mit nach Hause nehmen können. Der Lukas wird es uns vorlesen und dann mache ich wieder weiter.
Ich lese nach der Übersetzung Neues Leben. Es ist Matthäus 25, Verse 1 bis 13. Man kann das Himmelreich auch am Beispiel der 10 Jungfern erklären, die ihre Lampen nahmen und dem Bräutigam entgegengingen. 5 von ihnen waren töricht und 5 waren klug. Die 5 Törichten nahmen kein Öl für ihre Lampen mit. Doch die 5 anderen waren so umsichtig, zusätzliches Öl mitzunehmen. Als sich der Bräutigam verspätete, legten sie sich alle hin und schliefen. Um Mitternacht wurden sie von dem Ruf aus dem Schlaf gerissen. Seht, da kommt der Bräutigam. Geht und begrüßt ihn. Rasch standen alle Brautjungfern auf und machten ihre Lampen zurecht. Da baten die 5 Törichten die anderen, gebt uns doch ein wenig von eurem Öl ab, sonst erlöschen unsere Lampen. Doch diese erwiderten, wir haben nicht genügend Öl für uns alle, geht und kauft euch welches. Aber während sie noch unterwegs waren, um Öl zu kaufen, traf der Bräutigam ein. Die, die zu seinem Empfang bereit waren, gingen mit ihm zur Hochzeitsfeier und die Tür wurde zugeschlossen. Als die anderen 5 Brautjungfern schließlich kamen, standen sie draußen und riefen, Herr, mach uns auf! Aber er antwortete, ich kenne euch nicht. Deshalb schlaft nicht ein und haltet euch bereit, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde meiner Wiederkehr.
Vielen Dank. In dieser Geschichte geht es um etwas ganz Schönes. Es geht um ein Hochzeitsfest. Und ein Hochzeitsfest ist was Schönes. Und Jesus will deutlich machen, das wartet auf euch, eine Hochzeit, ein Fest. Jetzt beschreibt Jesus eine typisch jüdische oder orientalische Hochzeit. Im Orient, weil es wegen der Hitze am Tag unpraktisch war, hat man eher am Abend gefeiert. Am Abend kamen also die Brautjungfrauen kamen zur Braut in ihr Haus und die Braut hat im elterlichen Haus gewartet. Und sie hat darauf gewartet, dass der Bräutigam kommt zu ihr nach Hause, sie abholt und dann in sein Haus mitnimmt. Das war so eine Zeremonie. Und das Ganze, das ist nicht im Geheimen passiert, sondern in der Öffentlichkeit. Und da waren viele Leute beteiligt. Und es war üblich, dass also so eine Braut Brautjungfrauen hatte, oder Jungfrauen sagt man, ja. Die mit ihr gewartet haben, so als sozusagen als Unterstützung. Und sobald dann angekündigt wurde, dass der Bräutigam kommt, dann hatten die Brautjungfrauen die Aufgabe, dem Bräutigam entgegenzulaufen, den abzuholen und dann zur Braut zu führen. Der Bräutigam, der ist aber auch nicht alleine gekommen. Der hat auch ein Gefolge von Leuten gehabt. Freunde, Kollegen, die waren mit dabei. Und die sind alle mitgekommen und dann haben die sich im Haus von dieser Braut getroffen und dann ging's los. Weil es Abend war und in Israel wird es ja schon relativ bald dunkel, dann brauchte man natürlich Lampen, ist ja klar. Und entweder haben sie so Lampen gehabt, die man auf den Stock gesteckt hat, sogenannte Stocklampen, oder kleine Lämpchen in der Hand gehabt. Auf jeden Fall, diese Teile, die haben kein großes Fassungsvermögen gehabt. Da hat nicht so viel Öl reingepasst. Deswegen musste man eine Ölreserve dabei haben, damit die Lampe lange geleuchtet hat. Also, an diesem Hochzeitsabend war Warten angesagt. Und ich kenne das. Ich war auch schon mal auf einer Hochzeit und dann mussten wir warten. Die eingeladenen Gäste waren in der Kirche. Der Bräutigam, der stand vorne und hat auf seine Braut gewartet. Die sollte also mit dem Auto kommen. Und der Gottesdienst sollte anfangen. Die Glocken haben schon geläutet, aber die Braut war nicht da. Und dann haben alle gewartet. Dann ist der Pastor vorgegangen, hat gesagt, wir machen noch mal 10 Minuten Pause. Und dann durften alle noch mal rausgehen. Dann sind wieder alle reingekommen und haben immer noch gewartet. Es war ein Freund von mir. Er hat sich garantiert ganz blöd gefühlt. Und irgendwann kam dann tatsächlich seine Braut. Und dann konnte die Trauung beginnen und das Hochzeitsfest. Im Nachhinein hat sich herausgestellt, die Braut hat beim Anziehen von ihrem Hochzeitskleid, ist sie da irgendwie falsch eingestiegen, es war etwas eng und mit einmal ging es und dann ist das mitten durchgerissen. Dann mussten sie auf die Schnelle erstmal das Kleid flicken und dann konnte die Hochzeit beginnen. Hier in der Geschichte ist es andersrum, da warten alle auf den Bräutigam. Und die Brautjungfern warten und die Braut wartet. Und es wird Mitternacht. Das ist allerdings schon etwas ungewöhnlich. Also es war nicht ungewöhnlich, dass man gewartet hat, weil der Bräutigam, der hat vielleicht in einem ganz anderen Dorf gewohnt oder vielleicht in irgendeiner Stadt und die mussten ja zum Teil weite Wege laufen und dann konnte sich schon mal der Bräutigam verspäten. Aber dass es dann Mitternacht geworden ist, ehe ankommst, das war schon ungewöhnlich. Und jetzt kann man sich gut vorstellen, dass diesen Brautjungfrauen und der Braut, dass es irgendwann anfängt und es ist nervig. Oder? Man wartet und wartet und wartet und dann sind sie müde geworden und vielleicht ist ihnen auch der Gesprächsstoff ausgegangen. Ich meine, bei so vielen Frauen auf einem Haufen will das schon was heißen, gell? Aber zumindest mal schlafen sie ein. Und plötzlich geht's los. Der Bräutigam kommt und alle machen sich bereit. Allerdings haben 5 von diesen jungen Frauen sozusagen eine Ölkrise. Das Öl ist leer und sie haben keinen Nachschub. Und Öl leer heißt Lampe aus. Jetzt ist in der Vergangenheit immer wieder darüber nachgedacht worden, was bedeutet das eigentlich, dieses Öl? Was meint Jesus damit? Ist es der Heilige Geist? Vielleicht. Aber dann kommen so Fragen auf. Kann es sein, dass wenn man den Heiligen Geist hat und wenn man müde wird, dass der dann einfach geht? Sind wir nicht, wenn man den Heiligen Geist bekommen hat, mit dem Geist versiegelt, kann der dann einfach verschwinden? Und so? Plötzlich tauchen da ein bisschen schwierige theologische Fragen auf. Die will ich auch jetzt nicht versuchen zu beantworten. Wir lassen das einfach mal stehen. Es könnte sein, dass der Heilige Geist damit gemeint ist. Vielleicht meint Jesus auch noch was anderes. Das ist aber nicht so wichtig, sondern viel wichtiger ist, Jesus will mit diesem ganzen Gleichnis eine Sache sagen. Eine Sache. Damals seinen Jüngern und garantiert uns heute auch. Und zwar will er sagen, Leute, seid wachsam. Wartet und seid bereit. Wachsam sein. Warten und bereit sein. Warten, das kann, wie gesagt, schon ein bisschen nervige Sache sein. In unserer Gesellschaft, in unserer Zeit, sind wir das Warten gar nicht mehr so gewöhnt. Weil es muss immer alles ganz schnell gehen. Gell? Will ich im Internet was bestellen, das muss nächsten Tag kommen. Dauert das 2-3 Tage, denke ich, was ist denn das für eine Firma? So ticken wir inzwischen ein bisschen. Ne? Stehe ich an der Bushaltestelle oder auf dem Bahnhof, denke ich, ja, wann kommt jetzt der Zug? 5 Minuten Verspätung. Was mache ich denn jetzt in der Zeit? Ich bin letzte Woche nach Krishna gefahren zur Konferenz. Ich fahre sonst meistens mit dem Auto, aber diesmal bin ich mit dem Zug gefahren, stand ich da also auf dem Westbahnhof und denke, oh, der Zug, ich war schon etwas früher da und kam mir so blöd vor. Aber eigentlich kann man die Zeit auch nutzen, wenn man schon Zeit hat und warten muss und macht irgendwas Sinnvolles damit. Was machen manche Leute, wenn sie warten müssen? An der Bushaltestelle oder? Ja, genau. Holen ihr Handy raus. Ja, genau. Und dann schreiben sie erstmal Nachrichten und so und, oder sortieren Bilder und so. Wenn man sonst nicht dazu kommt, kann man das ja jetzt machen. Oder vielleicht treffe ich da jemanden, den ich kenne, kann ich ins Gespräch kommen. Oder ich habe einfach mal Zeit, meinen Gedanken nachzugehen. Denn wenn der Alltag so läuft, habe ich das vielleicht gar nicht. Und das kann eine ganz gute Pause sein. Das ist nicht nutzlos, sondern das ist sogar effektiv, wenn ich meinen Gedanken da ein bisschen nachgehe. Also wie auch immer, so eine Wartezeit kann sehr gut sein. Aber wenn ich mein Handy in der Hand habe, dann bin ich immer mit einem Ohr oder mit einem Auge auf das Ereignis drumherum. Und wenn dann der Zug kommt, weiß ich genau, okay, stecke jetzt mein Handy ein, steige ein, los geht's. Also, ich bin immer in einer gewissen Bereitschaft, weil ich bin ja da, ich nutze nur die Zeit anders, aber wenn es soweit ist, kann ich einsteigen. Für uns bedeutet das, ich muss eigentlich nicht ständig daran denken, dass Jesus wiederkommt. Sondern ich habe das im Hinterkopf. Jesus hat gesagt, er wird wiederkommen. Es ist ein Ereignis. Aber ich muss jetzt nicht da sitzen und denke, ja, wann ist es denn soweit? Und dann steigt die Spannung und es nervt mich. Sondern ich gehe ganz normal meinem Alltagsding nach. Und das heißt aber nicht, dass ich deswegen nicht bereit bin. Sondern es kommt auf die Haltung an, mit der ich durch meinen Alltag gehe. Ich kann warten und weiß, das Ereignis wird kommen. Aber ich nutze die Zeit bis dahin sinnvoll. Ich kann aber auch abwarten. Das heißt, ich mache erstmal nichts. Ich weiß, es wird was passieren. Und dann, je nachdem, reagiere ich drauf. Jesus meint das eben nicht, das Zweite, sondern das Erste. Er sagt, Leute, wartet. Seid bereit, aber geht eurem Alltag ganz normal nach. Und bereit sein oder wachsam sein bedeutet, ich bin vorbereitet. Ich bin vorbereitet, ich weiß, Jesus kommt, ich weiß nicht wann, aber er wird da sein und ich habe Frieden mit Gott. Mein Leben, das liegt in seinen Händen. Psalm 31 heißt es ja, meine Zeit steht in deinen Händen. Ich weiß, mein Leben, so wie es ist, das ist aufgeräumt. Ist eigentlich wurscht, wann Jesus kommt. Wenn er heute Nacht kommt, ist okay. Und wenn er in 200 Jahren kommt, es kommt auf meine Haltung an. Mein Leben habe ich aufgeräumt. Das sind Dinge geklärt. Ich habe Frieden mit Gott. Das heißt es. Wachsam sein und bereit. Wie gesagt, es ist gar nicht so entscheidend zu wissen, wann Jesus kommt. Und es ist auch nicht so entscheidend zu wissen, wann kommt die letzte Stunde in meinem Leben. Weil auch das wissen wir nicht. Wichtig ist einfach, dass ich vorbereitet bin. Dass ich Frieden habe mit Gott, dass ich Frieden habe mit meinen Mitmenschen, dass ich Frieden habe mit mir selber. Dass ich so lebe, dass Jesus zu jeder Zeit kommen kann. Der Paulus hat gesagt, Römer 14, Vers 8, leben wir, dann leben wir für den Herrn. Und sterben wir, dann sterben wir für den Herrn. Ganz klar, ich also, ob wir leben oder sterben, wir gehören dem Herrn. Und ich denke, genau das ist der Punkt. Ob ich jetzt lebe oder ob ich sterbe, das ist natürlich traurig, wenn ich sterbe, ist ja klar. Aber es geht um die Haltung. Ich gehöre zu ihm. Und egal was kommt, ich kann ihm freudig entgegengehen. Oder ich kann freudig meine Augen zumachen und sterben, weil ich weiß, ich gehöre zu ihm. Mein Leben ist geordnet. Da sind die Sachen aufgeräumt. Natürlich ist das, leben wir da in einer gewissen Spannung, das gebe ich zu. Haben wir hier so ein Gummiband mitgebracht? Irgendwie hat sich das verknotet. Und zwar, Jesus wird kommen. Auf der einen Seite, das weiß ich. Ich will bereit sein. Und auf der anderen Seite merke ich, wie so mein Alltag läuft und mich hier und da auch ablenkt. Ich will eigentlich auf die Wiederkunft von Jesus warten und doch zieht es mich vielleicht hier und da eher weg von Jesus. Und plötzlich merkt man, da stehen wir mitten so in unserem Alltag in so einer Spannung. Oder eigentlich ist das, dass Jesus kommt, ein fröhliches Ereignis. Es ist ein Hochzeitfest, aber um mich herum passieren Kriege, Öl- und Gasknappheit, Katastrophen. Und ja, in dieser Spannung leben wir auch. Wir sind hier und noch nicht dort. So. Es gibt eine gesunde Spannung, in der wir leben können. Nämlich in jeder Generation haben Christen damit gerechnet, dass Jesus jetzt in ihrer Zeit wiederkommt. Aber sie haben es nicht erlebt. Das war aber nicht schlimm, sondern es war ihnen eine Hilfe, bereit zu sein. Oder im Bereitschaftsmodus zu leben. Das ist eine gesunde Spannung. Eine ungesunde Spannung ist, wenn ich zu sehr auf die Umstände um mich herum sehe, wenn ich anfange und mache mir Sorgen und denke, wow, wie wird denn das in 20 Jahren sein und wie werde ich jetzt diesen Winter überleben und werde ich frieren und dann kann es sein, dass ich Angst bekomme oder zumindest mal ein ungutes Gefühl. Vielleicht kriege ich auch ein bisschen Bauchweh, wenn ich daran denke, Jesus kommt wieder. Ob ich dann auch bereit bin? Könnte es sein, dass das vielleicht Endzeit, Wiederkunft von Jesus, kann es sein, dass das vielleicht irgendwas da so in meiner Bauchgegend macht? Jesus erzählt dieses Gleichnis nicht, damit wir Angst bekommen, sondern dass wir uns freuen. Er kommt nämlich, um uns, um dich und mich zu sich zu holen. Er hat Wunderbares vorbereitet. Es wird gigantisch. Und dazu will er uns holen. Wenn er kommt, ist das wunderbar. Allerdings, wenn das bei mir irgendwie ungute Gefühle auslöst, dieser Gedanke, dass Jesus so plötzlich kommen kann, dann ist es eigentlich gut, weil dann ist es ein Anlass, mal zu überlegen, wie ist es denn bei mir eigentlich? Ist mein Leben aufgeräumt? Bin ich bereit? Und wenn ich einen Eindruck habe, so ganz irgendwie doch nicht, dann ist es gut, der Sache nachzugehen. Dann prüf doch mal, bist du bereit oder bist du eher im Schlafmodus? Ist zwischen dir und Gott alles bereinigt? Hast du Frieden mit ihm? Oder sind da Sachen, müssten vielleicht noch geklärt werden? Dann mache ich Mut, klär das heute noch. Heute. Geh nicht wieder zurück in den Alltag. Such dir jemanden hier und red mal. Oder geh zu Hause in deine Kammer, schließ zu und berät die Sache mit Jesus. Aber geh nicht in den Alltag und schieb das so beiseite. Weil das ist das Schlimmste. Da kann es sein, dass ich wirklich vielleicht mal irgendwann überrascht bin. Und Jesus will nicht, dass wir überrascht sind, sondern er erzählt dieses Gleichnis, damit wir vorbereitet sind. Damit alles gut ist und wir ihm freudig entgegengehen können. Und er ist da. Er will uns helfen, Sachen zu ordnen. Er ist da, Sachen zu bereinigen. Dafür ist er gekommen, dafür ist er ans Kreuz gegangen. Halleluja. Und deswegen will er uns auch zu sich holen. Gott will mit uns die Ewigkeit verbringen. Das ist sein Anliegen. Ist doch wunderbar. Aber entscheidend ist, dass ich versöhnt bin mit ihm. Dass ich versöhnt bin mit meinem Nachbarn, dass ich versöhnt bin in meiner Familie, dass ich versöhnt bin in meiner Gemeinde. Wie gesagt, dass du auch versöhnt bist mit dir selber. Und noch ein letzter Gedanke. Bei all dem geht es nicht nur um uns. Wir sind gesetzt als Salz und als Licht in dieser Welt. Und Jesus will viele Menschen noch mitnehmen, auch die, die ihn nicht kennen. Er will nicht nur uns mitnehmen, sondern viele andere auch noch. Die Tatsache steht fest, Jesus kommt wieder. Wir wissen nicht wann. Aber wir, du und ich, wir sind gefragt, Menschen zu helfen, dass sie bei dieser Hochzeit mit dabei sein können. Wir können ihnen kein Öl geben, das können wir nicht. Aber wir können ihnen sagen, wo sie das Öl bekommen, nämlich bei Jesus. Und dazu sind wir in dieser Welt. Jesus, ich danke dir, dass du eine wunderbare Hochzeit für uns vorbereitet hast und dass du uns dabei haben willst. Du sehnst dich danach, mit uns die Ewigkeit zu verbringen. Du hast vorausgesagt, dass ja schlimme Dinge in dieser Welt passieren und wir erleben das auch. Aber ich danke dir, dass wir da keine Angst haben müssen, sondern dass wir uns freuen können und auf dich blicken können, weil du hast die Welt überwunden. Und du kommst und du willst uns zu dir holen, wann auch immer das sein wird. Wann auch immer unsere letzte Stunde sein wird. Ob unsere persönliche Endzeit zu Ende geht oder die globale. Ich bitte dich, dass wir vorbereitet sind. Und du kennst jeden Einzelnen von uns und du siehst, wenn sich da bei jemandem was regt, ungute Gefühle. Ja, ich bitte dich, dass du da den Finger drauf legst. Jesus, zeige uns jeden Einzelnen, was du mit dieser Predigt vorhast. Wirke du das Richtige. Amen.